Naja, ich glaube, weil es wirklich immer noch nicht geklärt ist. Das ist natürlich immer wahnsinnig spannend, weil jeder Krimileser möchte am Schluss wissen, wie es ausgeht. Das wird uns vorenthalten und weil natürlich so viele Verdachtsmomente da sind, dass der Mörder in der Haute wohl Laute zu suchen ist. Und viele Bücher darüber geschrieben sind. Und natürlich hat Kubis Buch mit zu diesem Mythos beigetragen, muss man sagen, weil er wurde ja wie eine offizielle, also der Roman wurde wie eine offizielle Biografie in der Zeit gelesen und auch wie ein deutlicher Hinweis, dass es eben klar ist, sie hat die reichen Männer erpresst und einer hat sich dann eben daraus befreit, indem er sie umgebracht hat, was nur eine Vermutung von vielen ist und inzwischen wohl sehr viel dafür spricht, dass es eben gar nicht so war. Ne?
Es ist ja so, dass der Film und auch das Buch, wie es heißt, doch das alles sehr frei interpretieren,
Oh
ihre
ja.
Lebensgeschichte.
Ja, also Kubi, das merkt man auch gleich, geht es eigentlich ganz journalistisch darum, den Finger in die Wunde der jungen Demokratie zu legen, die ihm viel zu nah noch bei den Nazis ist. Die alten Seilschaften existieren weiter, auch natürlich sehr kapitalismuskritisch. Und er seziert ja eigentlich diese Frau fast noch mal wie ein Pathologe und ihre Beziehung zu den reichen Männern und nimmt diese biografischen Daten eigentlich nicht wirklich ernst, was ein bisschen schade ist, weil ich finde, er ist dann auch manchmal, es ist auch ein Männerblick auf ein Frauenschicksal. Und wenn man dann sieht, dass sie schon mit 14 Vergewaltigung kannte, Prostitution, von einer Pflegefamilie, einem Fürsorgeheim ins andere wanderte, da muss man sich eigentlich fast fragen, ja, was blieb diesem armen Menschen eigentlich anderes übrig? Und da ist es dann eigentlich fast toll, dass sie das geschafft hat und sich nicht gleich hier von der Mainbrücke gestürzt hat, ja. Und das fehlt mir mal, es fehlt mir ein bisschen ein liebevoller Blick auf sie bei Kubi. Aber als Journalist ist er da wirklich, er hat eine wunderbar klare Sprache.
Das Programm, das musikalische Programm jetzt zu Frankfurt liest ein Buch, heißt getreu dem Chansonklassiker Jetzt kommt das Wirtschaftswunder von Wolfgang Neuss. Aber es ist, vermute ich mal, keine nostalgisch verklärte Feierstunde.
Nee, und ich muss auch sehr lachen. Also, wir haben das Programm ja vor Corona schon konzipiert. Es war ja fertig und dann wurde das Festival abgesagt. Jetzt ist natürlich der Titel, jetzt kommt das Wirtschaftswunder wie ein Versprechen. Und wenn ich das also Veranstalterinnen erzähle, lachen die sich erstmal tot. Genau, also nee, es ist keine verklärte 50er-Jahre-Stunde. Ich habe tatsächlich mal ein Programm gemacht, 1992, Küss mich unterm Gummibaum, wo ich auch anhand der Familie Wendig die 50er-Jahre in allen Aufs und Abs durchseziert habe. Und daraus kommen halt viele Chansons, die ich noch im Repertoire hatte. Und ich habe ein Programm gemacht, Wir richten scharf und herzlich, 100 Jahre deutsches Kabarett. Auch da waren viele Chansons, wo ich sofort dachte, die passen einfach sehr gut und das ist jetzt wirklich in der Dramaturgie, im Ablauf manchmal frappierend. Es ist fast ein bisschen musicalartig, also dass diese Chansons eigentlich die Romanhandlung, aus der ich zwischendrin lese, immer wieder ergänzen, kommentieren und damit nehme ich eigentlich die Dramaturgie des Films auf, das Mädchen Rosemarie, weil auch da Chansons immer wieder von Norbert Schulze geschrieben, ja, so ein bisschen die Rahmenhandlung kommentieren. Naja, sehr unterschiedlich. Also das sind natürlich zwei diametral entgegengesetzte Blicke, ganz klar, weil der eine ins Exil gegangen ist, der andere hier überlebt hat. Wir fangen tatsächlich das Programm an mit Marschlied 45, einem Chanson-Klassiker von Erich Kästner geschrieben, der bei seiner Premiere 46 in der Schaubude München von Ursula Herking gesungen. Da schreiben die Kritiken, die Leute sind aufgestanden, sich weinend in den Armen gelegen, weil Kästner so die Gemütslage des deutschen Volkes nach dem sogenannten Zusammenbruch in seinen Texten eingefangen hat. Heute würde man sagen, na ja, es ist schon auch ein bisschen selbstentnazifizierend, ja, es ist eine klare Opferhaltung. Kreisler ist da ja viel härter und hat natürlich, das muss man dann mal in der Rezeption auch so sehen, den Vorteil, dass er natürlich als Emigrant keinen Schuldvorwurf aushalten muss, ja, das ist ja ganz klar. Und dadurch, aber muss man ja auch sehen, er wurde ja nicht gespielt in den Radios zum Beispiel in den 50er, 60er Jahren. Seine kritischen Chansons hatten ja Sendeverbot teilweise. Das ist eine spannende Rezeptionsgeschichte, die ich so natürlich jetzt nicht komplett einbringen kann. Es soll ja keine Geschichtsstunde sein. Ich komme wirklich von der Unterhaltung her, aber es ist ein sehr literarisches Programm und es ist ein Reiz, den sehr, ja, klaren, fast manchmal nüchternen Romanstil von Kubi gegenüber den doch manchmal etwas blumigeren Chansons auch zu setzen.
Wenn das damals nicht im Radio gespielt wurde, sind die Leute ins Theater gegangen, zu den Kleinkunstbühnen, um sich diesen Chansons und damit auch der Kritik des Kabaretts zu stellen, damit oft genug auch einer Kritik ja an sich selbst?
Also man muss sehen, da hat natürlich auch die Nazizeit extrem nachgewirkt. Ab 33 oder sagen wir mal ab 36 spätestens gab es kein kritisches Kabarett mehr in Deutschland. Das heißt, da ist auch eine Generation rangewachsen, die Weimar, diese Blütezeit des kritischen Kabaretts, überhaupt nicht kannte. Die haben erst mal aufgeholt, 46 bis 48, sage ich mal, mit alten Texten. Da wurde Mehring, da wurde Tucholsky gegeben und die Leute sagten, was ist das denn Tolles? Aber dann gab es natürlich zum Beispiel das Düsseldorfer Komödchen Lore Lorenz, da haben wir auch zwei Chansons drin, die fantastisch natürlich den Finger in die Wunde gelegt haben und dann aber auch schnell von den Medien entdeckt wurden. Und da gab es dann in den 60ern so eine Selbstkritik bei der Münchner Lach und Schieß, bei den Stachelschweinen in München und eben auch beim Komödchen, wo sie sagten, naja, jetzt gehören wir leider zum Establishment. Und gerade Münchner Lach und Schieß, wenn man die Fernsehaufzeichnung sieht, da sitzen die komplette Politikerriege von Mende bis Brandt und lachen sich über die Witze tot, die über sie auf der kleinen Bühne gemacht werden, 5 Meter vor ihnen. Das ist natürlich bedenklich und dadurch ist natürlich dann auch dieses Agitprop der Studentenbewegung, der Studentenkabaretts in den 60ern, hatte eine absolute Berechtigung und gerade beim Komödien führte das zu einer großen Selbstkritik und Selbstzweifel, ob man so weitermachen kann.
Nochmal zurück zum Stichwort Weimar. Im Moment sind die 20er Jahre und ist die Musik der 20er Jahre ja sehr angesagt. Da hatte Deutschland, vor allem Berlin, eine große Lockerheit auch entwickelt, was Sexualität betraf. Das hat sich auch in der Musik wieder gespiegelt. Das hatte sich ab 1933 dann erledigt. Wie war es in den 50er Jahren? Gab es da schon wieder sowas wie erotische Chansons?
Mein Verdacht ist ein bisschen oder meine Hypothese ist, dass tatsächlich der Fall Rosemarie Nitribitt, weil er dann wirklich in den Gazetten so über Monate, Wochen breitgetreten wurde, schon auch eine gewisse Befreiung im Umgang, im Dialog über Sexualität hervorgerufen hat. Das Chanson hat definitiv einen erotischen Aufwind bekommen, also zu Hanne Wieder, Helen Vita kam ja auch vom Kabarett und Helen Vita hat ja 1963 angefangen, 6 Platten aufzunehmen, freche Chansons aus Frankreich, die in jedem Plattenschrank standen und die an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig ließen, aber auch 27 Mal vom deutschen Staatsanwalt verboten und wieder genehmigt wurden. Und der eine sagte sogar, die Platten sind der Untergang des Abendlandes.
Heißt also, in diesem neuen Programm trifft sich die Musik der Zeit mit der Geschichte von Rosemarie Nitribitt und dem Roman von Erich Kubi?
Ganz genau, ja. Und ich glaube, es gibt ein sehr schönes, kritisches Bild, fern von Petticoat und nur Peter Kraus, Diana und sowas.